heißt geistliche Väter, geistliche Mütter. Ich sage euch auch gleich, wie ich auf das Thema komme. Also die Idee ist, zu gucken, wer sind eigentlich die Personen in meinem Leben, die mich geistlich geprägt haben oder von meiner Persönlichkeit oder von meinem Charakter, aber vor allen Dingen auch geistlich. Wer sind eigentlich meine geistlichen Väter und Mütter gewesen in meinem Leben, die mich stark geprägt haben? Und vielleicht ist es gut, nochmal so darüber nachzudenken, vielleicht mal Danke zu sagen. Und die zweite Frage ergibt sich daraus, nämlich, wem möchte ich geistlicher Vater oder geistliche Mutter sein? Also wo sind eigentlich die Leute in meinem Leben, die ich präge, die ich geistlich prägen kann und so? Also wo sind die schon da oder wo könnten die auch in mein Leben hineinkommen oder wo könnte ich mit deren Einwilligung in deren Leben hineinkommen? Und ich erzähle euch ganz kurz, wie ich auf das Thema gekommen bin, einfach deshalb, weil es mich gerade beschäftigt in meinem Leben. Das liegt an Folgendem. Also, so als ich 40 geworden bin, habe ich wie ein braver Mann, bin ich den Weg zum Urologen gegangen und bin dann so alle 2 Jahre und zur Krebsvorsorge und was man so alles macht, wenn man so 40 wird. Und neulich, vor 2 Jahren, sagte mein Urologe, Herr Bäumer, ich habe mir in Ihrer Anamnese aufgeschrieben, dass Ihr Vater mit 50 Prostatakrebs hatte. Stimmt das eigentlich? Und ich sagte, ja, das stimmt. Und dann sagte der, ja, dann müssen wir jetzt ganz schnell mal eine Biopsie machen. Und bei einer Biopsie, da kriegt man so, also das ist sehr unangenehm und man, also da guckt man, ob da Gewebe da ist, was da nicht sein sollte. Und das wurde dann gemacht bei meinem Urologen. Und 2 Wochen später sagte mir mein Urologe, Herr Bäumer, es tut mir leid, aber die Ergebnisse sind uneindeutig. Deswegen habe ich sie angemeldet, 1 Jahr später, an der Marburger Uniklinik. Da macht man eine Fusionsbiopsie. Die ist etwas schmerzhafter, aber genauer. Wobei bei mir nur das Wort schmerzhaft irgendwie nachgeklingelt hat. Na jedenfalls 1 Jahr später, also jetzt letztens, war ich dann in Marburg an der Uniklinik und war zuerst das MRT und dann diese Fusionsbiopsie. Ich wurde da reingeführt in so einen Raum und musste mich ausziehen und musste dann Platz nehmen auf einem gynäkologischen Stuhl. Das war äußerst grotesk, weil ich dachte, ich wäre ein Mann. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich jemals in meinem Leben auf einem gynäkologischen Stuhl Platz nehme. Also ich lag da jedenfalls halb nackt. Und dann kam so eine junge Krankenschwester rein und sagte, Herr Bäumer, ich lege Ihnen jetzt einen Tropf. Also ich habe schon mal Blut abgenommen, aber das mit dem Tropf. Und dann kam ein älterer Herr und hat ihr gezeigt, wie man einen Tropf legt. Und ich dachte, wollt ihr mich eigentlich verulken? Wo ist die versteckte Kamera? Also ich war natürlich aufgeregt wie die Seuche, könnt ihr euch vorstellen. Ich saß halb nackt auf dem gynäkologischen Stuhl und war dann auch gleichzeitig noch Objekt einer Lehrlingsfrau. Naja, unglaublich. Jedenfalls kam dann der Arzt rein, jung an Jahren, und mit so einem großen, blinkenden, piepsenden Gerät auf Rollen. Und das stellte er so vor mich hin und sagte dann, Herr Bäumer, wir machen jetzt eine Fusionsbiopsie, und packte so eine Nadel, das war so eine Stricknadel, also ungefähr so 30 Zentimeter. Und sagte, und ich sagte, damit machen wir das? Nein, das ist nur für die Lokalanästhesie. Und daraufhin wollte er dann loslegen, drückte irgendwelche Schalter und Knöpfe, aber das Gerät blinkte und piepte weiter. Und dann sagte Herr Bäumer, einen Augenblick bitte, verließ den Raum, kam 5 Minuten später mit dem älteren Arzt wieder, der ihm zeigte, wie man das Gerät so einstellt, dass es nicht pinkt und blinkt. Ich dachte, ihr wollt mich wirklich auf den Arm nehmen. Ich meine, ihr wisst noch, wo ich da war und wie ich da war und immer noch aufgeregt wie die Seuche. Jedenfalls tat weh wie die Hölle. Ich kann es euch gar nicht erzählen. 2 Wochen später wurde ich wieder eingeladen nach oben zur Uniklinik. Und dann war ein anderer Arzt, der empfing mich und sagte, Herr Bäumer, es tut mir leid, die Ergebnisse sind uneindeutig. Deswegen haben wir Ihre Proben nach Bonn geschickt zu einem Spezialisten. Und ich dachte so bei mir, Uniklinik Marburg, ich dachte, ihr seid die Spezialisten. Aber ich habe gelernt, es gibt noch speziellere Spezialisten, im urologischen Bereich zumindest. Und wiederum 2 Wochen später ging ich dann wieder oben zur Uniklinik und dann war da wieder noch ein anderer Arzt, ohne Scheiß. Und der saß hinter so einem großen Tisch, voll mit Papier und Akten und so, und kramte da so rum. Ich setzte mich vor den hin und der hatte meine Akte da gerade aufgeschlagen und guckte da so fieberhaft durch, guckte dann zu mir hin und sagte, Herr Bäumer, Sie haben Krebs. Und ich dachte so, wow, vielleicht könnte man während des Medizinstudiums mal so 1 Semester machen, Umgang mit dem Patienten. Wäre doch irgendwie mal eine gute Idee. Jedenfalls war ich erstmal ein bisschen neben der Spur. und war ein bisschen aufgelöst. Ich habe dann mit verschiedenen anderen Leuten noch gesprochen. Mein Urologe war übrigens top. Der rief mich an und sagte, Herr Bäumer, ich habe morgen in der Mittagspause Zeit, kommen Sie mal vorbei. Ich glaube, es ist gut, wenn wir reden. Vielleicht wusste der auch schon, dass die Leute oben das nicht so gut können. Und der hat mir dann irgendwie alles nochmal erklärt. Und eine gute Freundin von mir, die ist Ärztin in der Uniklinik, mit der habe ich dann auch schon mal, bin ich mal essen gegangen. Und es ist jedenfalls so, dass von 20 Proben, zwei Proben befallen waren, aber jeweils nur 5% des Gewebes. Das ist der Grund, warum das immer uneindeutig war, weil das so wenig war, weil das gerade an der Grenze von dem ist, was man überhaupt noch detektieren kann. Das hat mich erstmal ein bisschen beruhigt. Und ich bin jetzt so mit meinem Urologen verblieben, dass ich alle 3 Monate so zur Untersuchung gehe und einmal im Jahr eine Biopsie mache. Also ich bin jetzt in 2 Wochen wieder dran mit dem MRT und so. Die Idee ist, wenn ich Glück habe, dass sich da gar nichts tut. Wenn ich Glück habe, ist es einfach da und wenn ich Pech habe, fängt es irgendwann an zu wachsen, aber dann kann man immer noch mal drüber nachdenken, aber ich will mir nicht mein jetziges Leben damit irgendwie ruinieren, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke. Ich kann mittlerweile auch einigermaßen entspannt damit umgehen. Aber in den ersten 2-3 Monaten nach der Diagnose war das schon noch ein bisschen anders. Ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass mich das so umhaut. Also dieses Wort zu hören, zugesprochen zu bekommen. Ich bin ja nun jemand, der öfters nachdenkt über das Leben, über den Tod. Das ist Teil meines Unterrichts und ich predige darüber. Und trotzdem habe ich gemerkt, es ist nochmal was anderes, wenn man da so sitzt und irgend so ein Typ im weißen Kittel einem das so zuspricht. Das war wirklich, und ich habe, also das ist der Grund, warum ich gerade sehr viel darüber nachdenke, was eigentlich mein Leben ist. Was von meinem Leben eigentlich übrig bleibt. Und wer mich geprägt hat und wen ich prägen will. Das ist der Grund für die Predigt. Und ich habe so gedacht, was ist eigentlich das, was von mir übrig bleibt, wenn ich mal nicht mehr da bin? Es kann ja dann doch irgendwie mal sehr schnell gehen. Und ich habe so gedacht, meine Güte, ich hab wirklich ein cooles Auto, ich liebe mein Auto. Aber wenn ich nicht mehr da bin, dann sagt das Auto nichts über mich aus. Es ist nichts von mir da drin. Oder von vielen anderen Dingen in meiner Wohnung. Es sagt vielleicht ein bisschen was aus, aber es ist, ich meine, in ein paar Jahren ist es dann auch weg. Und ich habe dann so gedacht, wo sind die Dinge, die wirklich überdauern? Also wo es nicht egal war, ob ich das war. Und mir sind ein paar Sachen eingefallen. Und das hat mich echt schon irgendwie froh gemacht. Also zum Beispiel im Unterricht, wo ich so denke, wie oft sind da Leute mit so einer Lämpchen auf dem Kopf, weil ihnen irgendwas klar geworden ist. Oder weil sie ein neues Gottesbild bekommen haben oder Heilung erfahren ist. Oder sie einfach irgendwas gelernt haben, wie man den Glauben erlebbar machen kann. Oder bei meinen Gott-Begegnen-Wochenenden. Das sind so Einkehrtage, wo wir ein ganzes Wochenende in die Gegenwart Gottes kommen und ihn erleben. Oder bei Seelsorgespaziergängen. Und vielleicht hin und wieder auch mal bei einer Predigt, die ich halte. Und das waren für mich schon irgendwie coole Gedanken, dass ich so gedacht habe, ja, es bleibt was von mir. Das ist irgendwie, das ist schön. Und deswegen habe ich so nachgedacht, wer waren eigentlich die Leute, die mich geistlich geprägt oder begleitet haben? Und da würde ich gerne 3 raussuchen, es waren natürlich mehr, aber 3 ist die heilige Zahl. Und über die würde ich gerne ein paar Geschichten erzählen. Und ihr könnt mal gucken, wo findet ihr euch wieder, wo seid ihr angesprochen? Und auch, wo spricht Gott euch vielleicht an? Also wo sind die Leute, die euch geprägt haben, die Väter und Mütter? Und wo sind die Leute, die ihr geistlich prägen wollt, wo ihr Väter oder Mütter sein möchtet? Das ist so der Gedanke. So. Das ist Roland, also vielleicht kennt ihr den einen oder die andere. Ich habe, wie gesagt, mal 3 rausgesucht. Das ist Roland Werner. Ich war in den 90er Jahren sehr aktiv im Christustreff. Ich bin mittlerweile im Lokschuppen, aber bin mit Roland immer noch sehr freundschaftlich und geschwisterlich verbunden. Und damals, als ich nach Marburg kam, 1991, war ich noch ziemlich unfertig. Also ich bin erst kurz vorher Christ geworden und war wirklich noch sehr, wie soll ich sagen, naja, unfertig, in meinem Glauben, in meiner Persönlichkeit, von meinem Charakter her, in vielen Dingen. Und aus irgendwelchen Gründen hat der Roland irgendwie so mich unter seine Fittiche genommen und hat so gesagt, komm Forst, ich nehme dich mal mit, wenn ich irgendwo predige oder ich lasse dich mal in so einem kleinen Mitarbeitergottesdienst predigen und so, probier dich mal aus. Und für mich war das ganz aufregend und abenteuerlich. Und ich weiß, für mich war das auch, weil Roland war der Roland. Ich war gerade Christ geworden und Roland war jetzt nicht irgendjemand. Und dass er ausgerechnet sich meiner annimmt, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, eine der Gaben von Roland ist, dass der in Leuten etwas sieht, was viele andere nicht sehen können und was die Leute selbst vielleicht noch gar nicht mal sehen können. Ich habe das nicht in mir angelegt gesehen, wo Roland mich ermutigt hat und gefördert hat. Das war schon ziemlich cool. Und ich weiß noch, ich bin dann ganz oft mit ihm unterwegs gewesen, wenn er irgendwo gepredigt hat. Und das war alleine die Hinfahrt war schon was Besonderes. Einfach mit ihm im Auto zu sitzen, bei irgendeiner Raststätte morgens um 5 zu sein oder einfach ihn zu erleben, wenn er dann in den Saal reinkommt, mit den Leuten da irgendwie agiert und so und dann seine Predigt hält und auf der Rückfahrt. Und bei einem Mal hat er mich irgendwie morgens um 5 abgeholt. Das war so eine Konferenz in Waiblingen bei Stuttgart. Eine Brüderkonferenz mit 1500 Leuten. Da waren auch Schwestern. Ich befürchte aber, dass die bis heute Brüderkonferenz heißt. Na jedenfalls sind wir also da so hingefahren und Höhe Frankfurt oder Höhe Heidelberg, ich weiß nicht mehr, sagte Roland zu mir im Auto, Voss, übrigens, ich habe vergessen zu sagen, ich habe dich angemeldet für ein Zeugnis. Du hast 10 Minuten und kannst ein bisschen erzählen, was Christsein für dich bedeutet. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, Herrschaften, aber mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen. Mir ist schwindelig geworden. Aber das war irgendwie so ambivalent. Also auf der einen Seite war ich irgendwie überfordert und war todbleich. Auf der anderen Seite war es aber auch so eine ganz krasse Wertschätzung, die ich gespürt habe, weil ich dachte, Roland traut mir das zu, vor 1500 Leuten, die alle 3-mal so alt sind wie ich, zu erzählen, was Glaube mir bedeutet und dass das vielleicht Gott benutzen kann, um in das Leben von Leuten reinzusprechen. Also es war wirklich so, es war ganz abgefahren, diese Doppelung zwischen mir fällt alles aus dem Gesicht und Roland traut mir das zu. Das war echt cool. Als ich dann zu Ende studiert habe, bin ich nach Neukirchen und war dann beim EC im Landesverband. Das heißt, ich war zuständig für so 60, 65 Jugendkreise und Teenkreise. Ihr gehörtet hier auch dazu, Heuchelheim. Und dann war ich dann regelmäßig in den Teenkreisen und Jugendkreisen, habe dann auch mal in den Gemeinden gepredigt und wir haben Schulungen gemacht und die Sommerfreizeiten und so. Das war so mein Job. Und ganz am Anfang, relativ am Anfang, es war nicht so einfach. Das war Anfang der 2000er und die Gemeinden waren damals alle noch etwas enger. Und manchmal auch nicht so, wie soll ich sagen, ja, nicht so liebevoll. Und es ging dann los, dass ich anonyme Briefe bekommen habe. Unser Vorstand hat Briefe bekommen und ich habe Hass-E-Mails bekommen, und wo Leute geschrieben haben, du kannst nicht ein Nachfolger von Jesus sein, du kannst nicht das Evangelium verkünden oder einen Brief an den Vorstand, wenn ihr den Vorsitz nicht entlasst, dann treten wir komplett aus. So jemand kann nicht Evangelist sein, kann nicht Landesjugendreferent sein, wie der aussieht und dass der am Anfang mal Witze erzählt und so. Und das war wirklich heftig, weil ich meine, das war mein erster Job, so einer geistlichen Verantwortung, und dann sowas zu hören, das hat mich echt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also es war ja so eine grundlegende Infragestellung von allem, was ich wollte und was ich dachte und so. Und da war der Roland für mich so ein Hafen, so ein geistlicher Vater. Ich bin dann oft nach Marburg gefahren und bin dann beim Roland im Wohnzimmer gesessen und habe erzählt, wie es mir gerade geht, und habe geheult und habe auch gezweifelt. Und wie kann das denn sein? Und der Roland war jemand, der war einfach mit so einem Abstand, konnte mir was sagen. Der hat selbst auch ganz viel solcher Sachen erlebt. Ich glaube, das ist einfach so. Wenn man im christlichen Bereich vorne steht, kann man sein, wie man will. Man muss gar nicht so aussehen wie ich. Roland sieht überhaupt nicht aus wie ich. Und trotzdem kriegt er dauernd Hass-E-Mails und irgendwelche anderen Sachen. Und das sagt er mir auch. Und dann sagte der Voss, Christen sind manchmal nicht da gut darin, Kritik zu geben. Die haben irgendwie in der ersten Stunde Pädagogik nicht aufgepasst, wo es um Ich-Botschaften geht. Oder wo es darum geht, gewaltfreie Sprache und so. Das haben viele Leute nicht aufgepasst in den Gemeinden. Und das hat mir wirklich sehr gut getan. Und manchmal hat Roland auch gesagt, Voss, das war schlecht formuliert, aber die haben recht. Das musst du ändern. Das war dein Fehler. Und so. Man kann das liebevoller sagen, aber sie haben recht. Und das war so gut, weil ich wusste, Roland ist auf meiner Seite. Also von Roland konnte ich dann auch eben solche Dinge annehmen. So Wegweisungen, Ratschläge, auch Ermahnungen. Und das hat mir sehr geholfen, gerade in der Anfangszeit, die nicht einfach war. Okay, genau. Meine erste Vaterfigur. Das sind Reinhard und Heike Engel. Reinhard war am Anfang meiner Zeit mein Kollege im Landesverband. Der war 10, 12 Jahre älter als ich und hat den Job schon ein bisschen gemacht. Und Heike ist seine Ehefrau. Und später waren sie dann die Leiter vom Knullhaus. Sind vor vor drei Jahren, in Rente, haben aufgehört, das Schulhaus zu leiten. Reinhard ist in Rente gegangen. Die wohnen jetzt in Linden, hier bei Gießen. Und die konnte ich irgendwie nicht alleine nehmen. Ich wollte eigentlich was über Reinhard erzählen, aber Heike gehört irgendwie so symbiotisch dazu, dass ich das Doppelbild genommen habe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei denen zu Hause gesessen habe, beim Abendessen, beim Mittagessen. Und deswegen habe ich jetzt als Zweiheit genommen. Und das war auch so was Besonderes. Reinhard war zwar mein Kollege, aber irgendwie auch so was wie ein älterer Bruder, so was wie ein Vater. Der kam aus dem ganzen Bereich, hat mir total geholfen, mich zurechtzufinden, weil das eine andere Frömmigkeit war. Und jeder Verband hat ja auch eine Geschichte. Es war total hilfreich zu hören, in welcher Gemeinde gab es vor 5 Jahren noch Probleme oder vor 20 Jahren mal Probleme. Das weißt du ja alles gar nicht als Berufseinsteiger oder als überhaupt als jemand, der neu in den Job reinkommt. Und das war so hilfreich, die Hintergrundgeschichten zu kennen oder zu hören, wer mit wem nicht kann oder wer sich gerade versöhnt hat oder in welchem Jugendkreis es gerade so eine Delle gibt und die sind alle ganz traurig und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das war so hilfreich vom Reinhard mitzubekommen, der mich da begleitet hat, der mir auch den Freiraum gegeben hat, mich auszuprobieren und auch Fehler zu machen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weder im frommen noch im nicht frommen Bereich. Und eine Geschichte möchte ich euch ein bisschen ausführlicher erzählen. Also, als ich beim EC war, hatte ich in Bad Hersfeld eine Theatergruppe und einen Jugendgottesdienst, wo ich mitgemacht habe. Das lag daran, weil ich ja sonst eher von meinem Job her immer so eingeflogen bin, so wie bei euch. Also du kommst so hin, Abend, machst einen Jugendkreis und gehst wieder. Fährst irgendwo hin, machst eine Predigt und gehst wieder. Und deswegen habe ich gedacht, ich würde gerne bei einer Sache immer dabei sein, auch wenn ich selbst gar nicht aktiv bin, einfach so, um geerdet zu sein, um bei einer Sache einfach so am Ort zu sein. Und das war in Bad Hersfeld. Und deswegen hatten wir da so eine Theatergruppe auch. Wir haben uns alle 2 Wochen getroffen. Und die Tammy hatte ihren 18. Geburtstag gefeiert in Niederaula. Und ich war eingeladen. Ich war 36, 35, glaube ich, zu der Zeit. Und war erstmal stolz, wie Oscar eingeladen zu werden bei den ganzen jungen Leuten. Bin dann hingefahren und mit meinem Schlafsack und so, weil ich dachte, dann trinkst du ja wahrscheinlich auch ein paar Bier. Und die erste Stunde war auch ganz nett. Aber so ab der 2. Stunde habe ich gemerkt, ja, irgendwie sind die alle so halb so alt wie du. Und die Gesprächsthemen sind dann doch irgendwie auch unterschiedlich. Und dann habe ich abends irgendwie so um 22:30 gedacht, komm, fährst du doch noch nach Hause. Ich hatte irgendwie 3 Bier getrunken, Niederaula, Neukirchen, 20 Minuten Autofahrt und habe mich dann ins Auto gesetzt, bin losgefahren. Und dann hatte ich ungefähr 200 Meter vor dem Ortsschild von Neukirchen Sekundenschlaf. Ich kam wieder zu mir mit dem Airbag im Gesicht und mein Auto stand kaputt quer auf der Straße, weil ich gegen so einen Baum gefahren bin. Eine Sekunde hat gereicht, einfach in der Kurve geradeaus gefahren. Und dann kam die Polizei und natürlich musste ich blasen und ich hatte da 0,9 im Blut. Damals war 0,8 noch erlaubt, aber ich hatte 0,9. Das heißt, 1 Jahr kein Führerschein, wegen Trunkenheit am Steuer. Und ich war ja nicht irgendjemand, ich war der EC-Landesreferent. Es gab dann direkt in der gleichen Woche noch eine Notstandsvorstandssitzung, wo unser EC-Vorstand beraten musste, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Also ich war natürlich fix und fertig. Aber da musste jetzt irgendwie eine Lösung her. Ich war ja nicht mal einfach nur der Jugendreferent im Land, sondern ich war auch noch der Reisefoss. Mein Job bestand darin, 4 oder 5 Mal in der Woche in den Jugendkreisen vom EC zu sein, in den Teenie-Kreisen zu predigen und so. Und ohne Führerschein ist das einfach ein bisschen schwierig gewesen. Es gab also dann diese Notstandsvorstandssitzung. Der Frank Wachsmuth war damals der Vorsitzende. Und es gab dann so Plädoyers. Reinhard ist dann aufgestanden und hat gesagt, Fossi hat zweifellos ins Klo gegriffen. Und zwar richtig tief. Und wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen. Aber bei solchen extremen Situationen kriegen wir auch vor Augen geführt, ob wir das eigentlich glauben, was wir predigen. Glauben wir daran, dass das Kreuz die größte Kraft des Universums ist oder nicht? Das kann man jeden Sonntag glauben, weil es nicht schwer ist, aber in solchen extremen Situationen wird das auf den Prüfstand gestellt, ob wir das wirklich glauben. Ist die Vergebung größer als der Schaden? Können wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen? Und dann stand jemand anderes auf und sagte, Reinhard, du hast recht, aber wir bewegen uns auch in weltlichen Strukturen. Wir sind nicht schon im Himmel. Wir leben auch mit Gesetzen. Wir leben in der Welt. Wie sieht es denn aus, wenn unser Landesjugendreferent nicht Auto fahren kann wegen Alkohol am Steuer? Und nicht nur, wir sind ja nicht einfach nur ein christlicher Verband, wir sind ein christlicher Jugendverband. Wir haben auch eine Vorbildfunktion. einfach ganz weltlich, aber auch eine geistliche Vorbildfunktion. Wir können jetzt nicht einfach weitermachen und so tun, als ob da nichts war und so. Und das war, ging dann so hin und her. Und irgendwann musste eine Entscheidung her und ich wurde rausgebeten für 10 Minuten. Und saß dann da. Für mich hat es sich angefühlt wie 10 Stunden. Und ich wurde dann wieder reingerufen. Der Frank Wachsmuth, der Vorsitzende, stand auf, kam zu mir hin und sagte, Voss, du Trottel. Dann hat er mich noch einmal umarmt und sagte dann, wir mussten zu einer Entscheidung kommen. Und wir als Vorstand haben entschieden, dass wir einen Dienstwagen kaufen. Weil du, Trottel, ja nicht mehr selbst fahren kannst. Werden dich als jetzt unsere beiden FSJler abends immer durch die Gegend düsen. Und das war sehr rührend, muss ich sagen. Manches wird ja auch klarer, wenn man mit einem größeren Zeitabstand nochmal drauf guckt. Das war nicht selbstverständlich. Und es hat uns als Verband aber zusammengeführt. Und wir haben damals auch gesagt, dass wir ganz transparent damit umgehen wollen. Ich habe dann in den ganzen Jugendkreisen ganz oft zum Thema Umgang mit Schuld was gemacht oder Umgang mit Versagen. Auch wenn ich in den Gemeinschaften war zum Predigen. Wir haben einen Brief geschrieben an alle, wo wir dann unsere Entscheidungen klargelegt haben. Und es hat uns zusammengeführt, glaube ich, als Vorstand, aber auch als gesamter Landesverband. Und mir bedeutet das wirklich sehr viel. Es war nicht selbstverständlich. Meine beiden Knechte, ich habe meine beiden FSJ immer liebevoll Knechte genannt, die haben mich dann also irgendwo hingedüst, ja, jeden Abend. Und wenn die mal nicht konnten, sind einfach Freunde gekommen. Die Bianca zum Beispiel aus Bad Hersfeld, die hat den ganzen Tag gearbeitet, ist dann abends nach Neukirchen gefahren, hat mich eingeladen, ist dann nach Hofgeismar mit mir. Ich habe dann einen Teamkreis gemacht, dann ist sie wieder zurück, dann wieder zurück nach Hersfeld und am nächsten Tag wieder auf die Arbeit. Das war ja alles mitten in der Woche. Und das war rührend. Das hat was mit uns gemacht als Vorstand und als Landesverband. Und ich glaube mittlerweile so in der Rückschau, Gott kann tatsächlich aus schwierigen, auch aus dunklen Sachen Gutes machen, aber nur wenn wir es hinlegen, wenn wir es öffnen, wenn wir Gott sagen, das war so, komm hinein mit deinem Licht. Und wenn wir nicht so tun, als ob nichts wäre oder so, oder einfach drüber weggehen. Und mit so einer billigen Entschuldigung oder so. Und das war was, und das sind so Sachen, die kann ich heute sagen, weil ich sie erlebt habe. Vorher waren das vielleicht nur so Richtigkeiten. Ich hätte früher auch sagen können, das Kreuz ist die stärkste Kraft im Universum, die Vergebung ist das Größte. Aber wenn man so eine Geschichte erlebt hat, dann werden diese Sätze aufgeladen und aus Richtigkeit wird Wahrheit. So. Die letzte Person ist meine Oma. Meine Oma war wirklich eine ganz besondere Frau, die ist 101 geworden und war bis ins hohe Alter nicht nur sehr, sehr humorvoll, hatte auch eine ganz besonders tiefe Jesusfrömmigkeit und war auch bis zum Schluss sehr beweglich in ihren Gedanken. Und ich habe oft mit meiner Oma diskutiert und es war aber ein echtes Gespräch. Und das, finde ich, hat man nicht oft bei älteren Herrschaften. Und das kann man nicht machen, aber es war irgendwie was Besonderes bei meiner Oma. Meine Oma ist mit 92 zum ersten Mal Flugzeug geflogen. Es gab eine Gemeindefreizeit nach Sardinien und meine Oma hat gesagt, ich fahre doch jetzt da nicht 28 Stunden mit dem Bus und der Fähre und ist dann mit ihrer besten Freundin einfach nach Sardinien geflogen mit 92 zum ersten Mal. Unglaublich. Also meine Oma war echt schon, ich weiß, einmal Weihnachten, meine Oma war 96 und meine Mom wohnt direkt neben meiner Oma. Und ich war dann zu Hause bei meiner Mom und wir haben da gegessen und abends wollte meine Oma dann nach Hause gehen, ins Nachbarhaus. Und meine Mom, die etwas bemutternde Gefühle hegte, sagte dann, hey Mutti, da draußen ist kalt, zieh dir doch ein Kopftuch an. Und dann sagte meine Oma, ein Kopftuch? Da sehe ich aus wie eine alte Frau. Mit 96, unglaublich. Wir hatten das J-Camp. Das J-Camp war so unser Jugend-Teenie-Zeltlager. So. Abends gab es so evangelistische Veranstaltungen, morgens gab es Bibelarbeiten. Eher so für die Frommen, die habe ich gemacht. Und wir hatten abends immer einen Special-Interview-Gast. Einfach eine Person, wo ich dachte, es wäre gut und schön, die zu interviewen, weil die irgendwas zu sagen hat. Und nach ein paar Jahren J-Camp hat mein Mitarbeiterkreis irgendwann mal zu mir gesagt, Voss, du erzählst so oft in deinen Bibelarbeiten von deiner coolen Oma. Lad die doch mal ein, abends zum Interview. Und dann habe ich das gemacht und meine Oma fand das cool und ist dann nach Neukirchen gefahren worden. Meine Teenager hatten extra so einen riesigen Ohrensessel besorgt, der dann auf die Bühne gehievt wurde. Und meine Oma versank, die ist sehr klein, die versank dann in diesem riesigen Ohrensessel. Und ich durfte ihr ein paar Fragen stellen. Und das war so was Besonderes. Ich meine, die Leute waren alle so zwischen 13 und 18, 19. Und meine Oma damals 96. Und das war so ehrlich und so, es war wirklich was Besonderes. Eine Frage weiß ich noch, da fragte ich sie, gibt es so einen Satz, den du uns mitgeben möchtest? Eine Erkenntnis, eine Wahrheit. Und sie sagte dann, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Vor 3 oder 4 Jahren wurde ich angesprochen in Marburg auf der Straße von einem wildfremden Kerl, der vielleicht so Ende 20 war, und sagte, Forst, du kennst mich nicht. Aber ich war 2006 auf dem J-Camp, wo deine Oma da war. Und die hat damals einen Satz gesagt, der mein Leben begleitet hat. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das war wirklich toll. Und meine Oma hat dann, als sie fertig war, sind alle aufgestanden. Ich habe das noch nie beim J-Camp erlebt, dass es Standing Ovations gab. Unaufgefordert. Alle Teenager einfach aufgestanden und applaudiert. Ich wollte euch etwas ganz anderes erzählen. Also, letzte Geschichte. In dem Dorf, wo meine Oma wohnt, also aus dem ich auch komme, gab es einen C4M-Jugendkreisleiter. Das war der Hötzel. Bei uns haben alle Spitznamen. Ich heiße ja auch nicht Voss. Und der Hötzel heißt auch nicht Hötzel. Jedenfalls, der Hötzel war verheiratet, hatte 3 Kinder. Und irgendwann ist der Hötzel fremdgegangen. Aber das war nicht nur ein Seitensprung, sondern der ist für einige Monate zu einer anderen Frau gezogen und hat bei der gelebt. Und das hat natürlich hohe Wellen geschlagen. Es war alles total schwierig. Der Hötzel war wirklich echt schon ein guter Kerl, aber irgendwie hat es ihn da irgendwie aus der Bahn gerissen. Und nach 3 Monaten oder so ist er zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, hier, ich weiß nicht, ob du mich noch zurückhaben willst. Aber ich habe überlegt und gebetet und ich würde gerne wieder zurückkommen zu dir und den Kindern. Aber du musst entscheiden. Und die Ehefrau hat gesagt, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Du musst mir 1 oder 2 Wochen oder vielleicht auch 3 Zeit geben. Ich muss darüber nachdenken. Und nach 3 Wochen hat sie dann gesagt, oder nach 2, ist okay für mich. Wir haben so viel miteinander erlebt. Ich vergebe dir, du kannst zurückkommen. Und dann ist der Hötzel zurückgegangen in seine Familie zu seiner Ehefrau und ist dann wieder in die Gemeinschaftsstunde. Es gab da so eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und ihr könnt euch, also ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, wie das sein muss, so ein Gang nach Canossa. Das ganze Dorf wusste das ja. Und der Hötzel ist dann in die Gemeinschaftsstunde und so. Und nach dem 3. Mal, wo er wieder da war in der Gemeinde, gab es ein Abendmahl. Und an dem Abend hatte der Hötzel Fahrdienst. Meine Oma war mittlerweile 98 und war nicht mehr so gut zu Fuß. Und deswegen gab es so einen Fahrdienst. Und der Hötzel hatte an dem Abend meine Oma abgeholt, zur Gemeinschaftsstunde, wo es Abendmahl gab. Und dann ging es zum Abendmahl. Und dann stand so ein älterer Bruder auf, zeigte auf den Hötzel und sagte, Ehebrecher sind am Tisch des Herrn nicht willkommen. Und dann hat der Hötzel kein Abendmahl bekommen. Und hat dann abends meine Oma wieder nach Hause gefahren und hat unterwegs angefangen zu weinen, weil das ihn so getroffen hat und so verletzt hat. Ich meine, er wusste ja, was er gemacht hat und trotzdem war es so krass irgendwie. Und meine Oma hat dann gesagt, Hötzel, das war nicht richtig. Du hast Sünde begangen. Aber in der Bibel ist Jesus mit Menschen anders umgegangen, die Sünder waren. Zum Beispiel in Johannes 8, die ehebrecherische Frau. Jesus hat sie nicht weggeschickt. Er hat ihr vergeben und dann gesagt, lebe anders. Aber er ist anders mit dieser Frau umgegangen. Nicht so, wie wir mit dir umgegangen sind. Und dann hat meine Oma versucht, den Hötzel zu umarmen, aber der Hötzel ist ein ziemlicher Schrank und meine Oma ist total klein. Das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und die ist dann nach oben in ihre Wohnung und konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil sie das so bewegt hat und so umgetrieben hat. Und sie hat dann morgens 7 etwas gemacht, was sich noch nie in der Geschichte des Dorfes eine Frau getraut hat. Sie hat nämlich den Gemeinschaftsleiter angerufen. Der hieß Waldemar Schmidt. Und hat dann morgens 7 am Telefon gesagt, Waldemar, so geht das nicht. Und hat ihm dann dargelegt, wie sie das sieht mit Jesus und so und Umgang mit Schuld und Gemeinschaft. Und der Waldemar hat dann erstmal geschwiegen am Telefon. Für ihn war das wahrscheinlich auch ein bisschen herausfordernd, von einer Frau angerufen zu werden. Also das Dorf ist wirklich, das ist im Siegerland. Das ist alles noch sehr, naja. Und dann sagte er nach einer Pause am Telefon, Mathilde, du hast recht. Ich muss mit dem Bruder noch mal reden. Und wir müssen uns beim Hötzel entschuldigen. Und das war irgendwie, das hat sich dann wie ein Lauffeuer im ganzen Dorf rumgesprochen. Und dieser Satz, Waldemar, so geht das nicht, ist dann zu einem geflügelten Wort im Dorf geworden. Ja, das heißt, wenn irgendjemand Mist gebaut hat, konntest du sicher sein, dass irgendjemand anderes dazugesprungen kam und sagte, Waldemar, so geht das nicht. Also, keine Ahnung, du gehst zum dörflichen Supermarkt und parkst aus Versehen auf dem Behindertenparkplatz, kannst dir sicher sein, dass jemand kommt und sagt, Waldemar, so geht das nicht. Weil das so was Besonderes war, was meine Oma sich da getraut hat, aber es war heilsam für die Gemeinde, für die Gemeinschaften, auch für den Hötzel. Es war was wirklich Besonderes. Und es ist noch was anderes passiert, etwas sehr Ungewöhnliches. Meine Oma hat einen Spitznamen bekommen. Also in dem Dorf, wo ich herkomme, hat jeder Junge einen Spitznamen. Wenn du mit 14 keinen hattest, ist es besser, wenn du umgezogen bist. Aber es ist sehr selten, dass ein Mädchen einen Spitznamen bekommt. Und noch seltener ist, dass du mit 98 einen Spitznamen bekommst. Und seitdem hieß meine Oma Yoda. Für die Leute, die nicht im Star Wars-Universum, ihr könnt das mal suchen bei der Suchmaschine, deren Namen man nicht nennen muss, gebt mal Yoda ein. Yoda ist so eine Figur aus dem Star Wars-Universum. Sehr klein, sehr verhutzelt und sehr weise. Ich muss... Und das hieß dann so im Dorfgespräch, wer holt denn heute Yoda ab? Unglaublich. Unglaublich. Ja, meine Oma ist dann gestorben. Und ich bin nicht sehr oft in Siegen, weil ich habe dann nicht mehr so viel Verbindung hin. Und war vor ein paar Jahren mal so auf dem Friedhof, bei dem Grab von meiner Oma. Und habe so gedacht... Also mir ist aufgefallen, dass ich noch vergleichsweise oft an meine Oma denke, wenn ich gerade in einer schwierigen Entscheidung bin oder wenn ich mit einem Menschen irgendwie nicht so gut umgehen kann. Und das ist mir aufgefallen und deswegen habe ich ein Foto gemacht von dem Grab von meiner Oma und das habe ich auf dem Handy. Und es ist oft so, dass ich da mal so hinscrolle, wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe und dann frage ich mich, what would Oma do? Was würde meine Oma jetzt machen? Und ich stelle mir dann meine Oma vor. Das kann bei einer Entscheidung sein, aber vor allen Dingen auch jetzt im Unterricht oder so, wenn ich Schwierigkeiten habe. Und ihr könnt euch das vorstellen, im pädagogischen Arbeitsfeld verletzt man sich andauernd, auch wenn man fromm ist. Es geht gar nicht anders. Und manchmal muss ich mich fragen, muss ich mich entschuldigen oder muss ich darauf warten, dass der Schüler oder die Schülerin sich entschuldigt? Was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Und mir hilft das, so einen Abstand zu nehmen und mich zu fragen, wie würde meine Oma jetzt reagieren, die immer humorvoll war, eine tiefe Frömmigkeit hatte, aber auch so geistig, so beweglich war und in den meisten Fällen einfach das Richtige gemacht hat. Und mir hilft das, manchmal auf meinem Handy zu gucken und zu schauen, was würde meine Oma jetzt tun. Und das ist so ein Sinnbild für mich, dass manche geistlichen Väter und Mütter gar nicht mehr am Leben sein müssen. Und trotzdem sind sie immer noch meine geistlichen Väter und Mütter, die mich geprägt haben. Ja, das waren meine drei Personen. Ich frage euch nochmal so, wo seid ihr angesprochen, wo sind vielleicht die geistlichen Väter und Mütter in eurem Leben, wer hat euch so geprägt und vielleicht ist es gut, nochmal so darüber nachzudenken oder mal Danke zu sagen oder so. Und die zweite Frage, wem möchte ich geistlicher Vater, geistliche Mutter sein, wen möchte ich begleiten, prägen, fördern, so, genau. Danke, dass ihr mir zugehört habt.